Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von ISPAS, dem Podcast der Agrarkoordination. Mein Name ist Mireille. Nachdem in den letzten Jahren die Debatte um gentechnisch veränderte Pflanzen und ihre Risiken viel zu wenig in der Öffentlichkeit standen, braucht es nun geballte Information und Aufklärung. Die EU-Kommission hat Anfang Juli einen Gesetzesvorschlag zu den neuen Gentechnikpflanzen vorgelegt, der Gentechnik auf dem Acker und Teller ungeprüft möglich macht. Und das, obwohl die Mehrheit der Verbraucherinnen in Deutschland keine Gentechnik im Essen, auf dem Acker oder im Stall wünscht. Sie wünschen sich mehrheitlich strenge Kriterien an die Sicherheits- und Risikoprüfung für gentechnisch veränderte Pflanzen und eine eindeutige Kennzeichnung. Doch das steht alles auf dem Spiel. Die Agrarkoordination hat sich gemeinsam mit über 100 Verbänden und Organisationen in einem Positionspapier gegen eine Aufweichung des Gentechnikrechts ausgesprochen und fordert die Bundesregierung und das Europäische Parlament auf, den Vorschlag der EU-Kommission abzulehnen. Was der Gesetzesvorschlag vorsieht und welche Risiken dieser birgt, darüber spreche ich mit Annemarie Volling. Sie ist Gentechnik-Expertin bei der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft und setzt sich seit vielen Jahren für eine gentechnikfreie Landwirtschaft ein. Herzlich willkommen, Annemarie Volling. In dieser Podcast-Folge schauen wir auf die Pläne der EU zur Deregulierung neuer Gentechnikpflanzen. Ich freue mich ganz besonders, das Gespräch mit dir zu machen, denn du engagierst dich seit so vielen Jahren für Gentechnikfreiheit. Anfang Juli wurde von der EU-Kommission ein neuer Gesetzesvorschlag zur Regulierung der neuen Gentechnikpflanzen veröffentlicht. Kannst du uns erst einmal den Unterschied zwischen alter und neuer Gentechnik erläutern?
Ja, sehr gerne. Alte Gentechnik arbeitet mit sehr groben Verfahren. Mit Hilfe von gentechnischen Verfahren können DNA-Abschnitte isoliert werden, DNA-Abschnitte, auf denen die gewünschten Eigenschaften kodiert werden. Und die können dann mit anderen Genabschnitten kombiniert werden, zum Beispiel An- und Abschaltgene oder Markergene zu einer sogenannten Genkassette. Und diese Genkassette muss dann in den Zellkern gebracht werden. Das ist bei Pflanzen sehr schwierig und es gibt zwei Methoden, die vor allem genutzt werden. Das eine ist mithilfe eines Bakteriums, das sogenannte Agrobacterium tumefaciens, oder aber mit der sogenannten Particle Gun, übersetzt auch Schrotschussverfahren. Hier wird die DNA-Sequenz auf kleine Goldkügelchen gebracht und dann sozusagen in die Zelle geschossen. Man hörte schon, es sind sehr grobe Verfahren. Der Einbau funktioniert total nach dem Zufallsprinzip und ist nicht steuerbar. Einbauort und Zahl der Kopien ist nicht vorhersagbar. Der Einbauort ist aber natürlich entscheidend für die Wirkung und Funktionsweise von Genen und von deren Nachbargenen. Und es gibt bei der alten Gentechnik sehr viele unerwartete Effekte, wie veränderte Inhaltsstoffe, höhere Toxingehalte, Auswirkungen auf Nichtzielorganismen. Und ein Großteil der Gentechnikpflanzen oder der gentechnischen Veränderungen in Zellen oder Pflanzen sind dann nicht lebensfähig. Die Erfolgsrate ist auch sehr gering. Man muss dazu sagen, dass die alte Gentechnik ja immer noch verwendet wird. Das ist das, was aktuell auf dem Acker steht. Und bei den neuen Gentechnik ist es so, dass auch auf Ebene der DNA gearbeitet wird. Und man bezeichnet die neuen Gentechniken auch als sogenannte Genscheren. Die bekannteste und aktuell am häufigsten verwendete Genschere heißt CRISPR-Cas. Neu ist, dass diese Genscheren eine Erkennungskomponente haben, eine sogenannte Guide-RNA, mit denen sie anvisierte Orte im Genom auch finden können, wo bestimmte Eigenschaften verortet werden. Und dort dockt dann die Genschere an und schneidet die DNA auf und es kommt zu einem Doppelstrangbruch. Ein Doppelstrangbruch ist ein sehr starker Eingriff in die Organisation der Zelle. Und deshalb aktiviert die Zelle sofort zelleigene Reparaturmechanismen um diesen Bruch zu reparieren. Und genau diesen Reparaturmechanismus oder die unterschiedlichen Reparaturmechanismen nutzt CRISPR. Und der am häufigsten und schnellsten eingesetzte Reparaturmechanismus arbeitet zufällig und im besten Fall für die Zelle wird die Bruchstelle so repariert, dass der Ausgangszustand wiederhergestellt wird. Das ist dann gut für die Zelle, es kann wieder funktionieren, aber CRISPR erkennt diesen Ort erneut und schneidet wieder. Und bei einer solchen Reparatur kann es dann zu Veränderungen bei der DNA kommen. Beispielsweise können eine oder wenige Basenpaare verändert werden und dadurch können betroffene Gene ein- oder ausgeschaltet werden oder in ihrer Funktion verändert werden. So kommt es also zu ortsspezifischen, der Ort, wo ich was verändern will, ist bekannt und wird angesteuert. Es kommt zu ortsspezifischen, aber zufälligen Veränderungen, weil ich nicht genau beeinflussen kann, was dann dort auf DNA-Ebene passiert. Das sind ungefähr 90% der DNA, der Anwendung von CRISPR im Labor. Es gibt noch zwei weitere Anwendungsformen von CRISPR. Da kann jeweils eine Reparaturvorlage mit in die Zelle eingebracht werden, sogenannte Matrizen. Entweder eine kleine Vorlage und es können wenige Basenpaare gemäß dieser Vorlage verändert werden oder auch größere Vorlagen und das kann dann zum Einbau ganzer Gene führen. Diese beiden Anwendungsformen, also mit Matrizen, die führen dann zu ortsspezifischen und vorgegebenen Veränderungen. Die sind aber deutlich komplizierter und das wird in den Laboren bisher kaum angewendet. Was noch ganz wichtig zu wissen ist, dass diese Genscheren bisher mit den alten Gentechnikverfahren in die Zelle eingebracht werden, mit den gleichen Risiken, die schon die alte Gentechnik auch birgt.
Bisher werden ja alle, also auch die neuen gentechnisch veränderten Pflanzen, entsprechend der 2001 erlassenen EU-Gesetzgebung zu gentechnisch veränderten Organismen, kurz GVOs, geregelt. Und das ja auch aus gutem Grund, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass gentechnisch veränderte Organismen Risiken für die Umwelt und die Gesundheit von Mensch und Tier mit sich bringen können. Dies soll sich nun ändern. Was sind denn die Pläne der EU-Kommission zur Regulierung von Gentechnik in Zukunft?
Die EU-Kommission hat im Juli einen Gesetzesvorschlag vorgelegt und der sieht vor, dass es zukünftig quasi drei Kategorien von Gentechniken geben soll. Das eine sind transgene Gentechniken. Dort werden sogenannte artfremde Gene eingebaut und nur noch die sollen nach bestehendem Gentechnikrecht reguliert bleiben. Und sie hat vorgeschlagen, dass es für neue Gentechnikpflanzen zwei neue Kategorien geben soll. Eine sogenannte Kategorie 1, die soll mit Pflanzen aus der konventionellen Zucht vergleichbar sein und diese NGT1-Pflanzen sollen komplett dereguliert werden. Die Kriterien für diese Kategorie 1 sind aber sehr weit gefasst. An bis zu 20 Genorten können sehr verschiedene Veränderungen vorgenommen werden. Zum Beispiel können jeweils 20 Nukleotide, das sind Basen, also die Grundbausteine der DNA, eingefügt oder substituiert werden oder sie können weggelassen werden. Sie könnten auch umgedreht eingebaut werden. Und jede andere gezielte Veränderung kann an einem solchen Genort vorgenommen werden, jeglicher Größe, unter der Bedingung, so steht es in den Kriterien, dass dies schon im sogenannten Genpool der Züchter auftritt. Was aber genau damit gemeint ist, Genpool der Züchter, ist gar nicht genau definiert in dieser vorgeschlagenen Verordnung. Mit diesen Veränderungen können dann Gene ein- und ausgeschaltet werden oder in ihrer Funktion verändert werden. Und in der Konsequenz kämen diese Eingriffe zu sehr komplexen Veränderungen in den Zellen bzw. in den Pflanzen führen. Und was noch hinzukommt, dass wenn eine Pflanze erstmal als NGT1 eingestuft wurde, diese dann auch mit anderen NGT1-Pflanzen gekreuzt werden kann Und dadurch ist die Variabilität, was in die Kategorie 1 fallen kann, nochmal sehr viel größer. Diese Kriterien für die Kategorie 1 sind also sehr weit gefasst. Und das ist wissenschaftlich äußerst fragwürdig, denn auf der einen Seite kann mit diesen Kriterien überhaupt gar nicht festgestellt werden, ob diese neuen Gentechnikpflanzen und ihre Eigenschaften auch durch konventionelle Züchtung hätten entstehen können. Denn es kommt gar nicht so sehr auf die Zahl der Veränderungen an, sondern vielmehr kommt es darauf an, welcher Genort verändert wurde und auf die jeweiligen Funktionen der einzelnen Gene, die verändert werden, und den daraus resultierenden Genkombinationen. Und zudem können aus diesen Kriterien überhaupt keine Aussagen getroffen werden über potenzielle Risiken dieser NGT1-Pflanzen. Und trotzdem sollen diese NGT1-Pflanzen komplett aus der Risikobewertung und auch aus der gesamten Regulierung von Gentechniken ausgenommen werden. Das ist wissenschaftlich nicht begründbar und viele Wissenschaftlerinnen haben sich da schon kritisch positioniert. Das Bundesamt für Naturschutz zum Beispiel hat analysiert, dass 95% aller zu erwartenden neuen Gentechnikpflanzen in diese Kategorie 1 fallen würden, was ein Großteil der Pflanzen ist. Das heißt, dass fast alle neuen Gentechnikpflanzen nicht mehr reguliert werden sollen. Und dann gibt es noch die Kategorie 2. Da würden quasi alle anderen neuen Gentechnikpflanzen hineinfallen. Und die sollen dann entsprechend ihres Risikopotenzials abgeschwächt reguliert werden. Es gibt auch hierfür, für das Risikopotenzial, keine rechtliche Definition. Und vorgesehen ist, dass auf Grundlage der Angaben der Hersteller sogenannte Risikoprognosen erstellt werden. Und nur bei plausiblen Hinweisen auf Risiken soll dann eine komplette Risikobewertung durchgeführt werden. Ansonsten soll die Risikobewertung abgeschwächt durchgeführt werden. Und es sollen auch nur noch die beabsichtigten Effekte untersucht werden, nicht mehr die unbeabsichtigten Effekte. Und in dieser Kategorie 2 sind auch noch weitere Abschwächungen geplant.
Also viele Veränderungen, die da auf uns zukommen können. Wenn man sich jetzt nochmal anguckt, also die neuen Gentechnikpflanzen Kategorie 1, du hattest gesagt, also eigentlich 95%, das ist eine hohe Zahl, fallen in diese Kategorie. Nach dem neuen Gesetzesvorschlag gäbe es dann keine verpflichtende Kennzeichnung entlang der gesamten Lebensmittelkette mehr. Welche Interessen stehen aus deiner Perspektive dahinter und welche Risiken gehen denn damit einher?
NGT1-Pflanzen sollen laut Vorschlag nur noch am Saatgut gekennzeichnet werden, also nur noch die zweite Stufe sozusagen in der Erzeugerkette. Die Bäuerinnen und Bauern können erfahren, ob in diesem Saatgut NGT1-Gentechniken drin sind, mit einer sehr kryptischen Bezeichnung Cat1-NGT, was natürlich niemand versteht, statt einer klaren Kennzeichnung als Gentechnik. Und natürlich, was extrem wichtig ist, eine klare Gentechnik-Kennzeichnung durch die gesamte Kette bis zum Endprodukt. Die Risiken, die Verbraucherinnen, aber auch die anderen Akteure in der Lebensmittelerzeugungskette hätten keine Wahlfreiheit mehr und wüssten nicht mehr, ob Produkte, die sie herstellen, verkaufen oder aber essen wollen, mit oder ohne Gentechnikpflanzen erzeugt worden sind, obwohl weiterhin über 90% der Verbraucherinnen sich klar für eine Risikoprüfung und für eine Kennzeichnung auch bei neuen Gentechnikpflanzen aussprechen. Und auch die Lebensmittelerzeugerinnen hätten keine Wahlfreiheit mehr, sie hätten keine Entscheidungsfreiheit mehr und sie können die Gentechnikfreiheit ihrer Produkte auch nicht mehr sicherstellen, obwohl ein Großteil der Verbraucherinnen das will. Die Wettbewerbsvorteile, die wir aktuell haben, dass europäische Bäuerinnen und Bauern, aber auch die Lebensmittelhersteller gentechnikfreie Produkte liefern können, was auch in Asien und zunehmend in den USA verlangt wird, diese Wettbewerbsvorteile und auch diese gentechnikfreien Märkte würden wir aufgeben und die würden zerstört. Welche Interessen stehen dahinter? Dahinter stehen die Interessen der Gentechnikindustrie, aber auch der Länder, wo aktuell Gentechnik angebaut wird. Denn ein Produkt, was gelabelt ist mit Gentechnik, verkauft sich nicht so gut und deshalb wollen sie meiner Meinung nach hier große Intransparenz schaffen.
Also wir würden viel aufgeben. Du hast es angesprochen, zum Beispiel die Wahlfreiheit. Und dann bestehen ja auch noch weitere Risiken, die dann im Zuge der neuen Regulierung dann vielleicht auch nicht mehr nachweisbar sind. Es geht ja darum, dass zum Beispiel auch eine Rückverfolgbarkeit und Rückholbarkeit von gentechnisch veränderten Organismen dann ausgeschlossen wäre, weil keine Nachweisverfahren mehr geliefert werden müssen. Und auch das Monitoring, dass das Verhalten der gentechnisch veränderten Organismen beobachten soll oder beobachtet, soll ja auch abgeschafft werden. Welchen Einfluss hat dies denn auf die Umwelt und Biodiversität beziehungsweise auf Vielfalt auf dem Acker? Und was bedeutet das eigentlich für die ökologische und aber auch konventionelle Landwirtschaft?
Ja, neben der Kennzeichnungspflicht soll es auch keine verpflichtenden Nachweisverfahren mehr geben. Das heißt, jemand, der hier auf den Markt will mit seinem Produkt, der muss nicht mehr ein Nachweisverfahren liefern, so wie es die derzeitige Regulierung vorsieht. Obwohl, das finde ich immer noch wichtig zu erwähnen, dies durchaus möglich ist, weil die Hersteller wissen ja, was sie verändert haben. Also ist auch die Herstellung eines Nachweisverfahrens relativ einfach und unserer Meinung nach muss das weiterhin auch verpflichtend sein. Denn nur mit einem Nachweisverfahren und mit einer Kennzeichnungspflicht ist rückverfolgbar, woher zum Beispiel die Gentechnik-Kontaminationen in der Umwelt oder in unseren Lebensmitteln kommen. Und auch nur so kann eine Rückholbarkeit gewährleistet werden. Das ist in der Umwelt natürlich extrem schwierig, aber mindestens in der Lebensmittelerzeugung, wenn sich zum Beispiel herausstellt, dass solche neuen Gentechnikpflanzen eben doch Risiken für die Gesundheit oder Umwelt bergen. Was noch abgeschafft werden soll, ist das Standortregister. Das ist natürlich für die gentechnikfreie Erzeugung immens wichtig, weil wir dadurch die Möglichkeit haben zu erfahren, wo wird Gentechnik angebaut oder freigesetzt. Das soll es zukünftig nicht mehr geben, aber auch keine Koexistenzregeln, die ja gerade die Gentechnikfreiheit, die gentechnikfreie Produktion ermöglichen. Und auch die Haftung, die wir hier in Deutschland haben, soll abgeschafft werden. Das ist ein riesengroßes Problem für die ökologische und konventionelle gentechnikfreie Lebensmittelerzeugung, weil wir die Gentechnikfreiheit unserer Produkte nicht mehr sicherstellen können. Alle Schutzmaßnahmen, die das bisherige Gentechnikrecht vorsieht, sollen abgeschafft werden und wir hätten keine Möglichkeiten mehr, zu erfahren, was in unserer Nachbarschaft angebaut wird. Wir hätten keine Möglichkeit mehr, die Waren zu trennen und Kontamination mit Gentechnik, sowohl unseres Saatguts als auch unserer Ernten, wären dann vorprogrammiert. Das wäre das Aus der gentechnikfreien, ökologischen und konventionellen Landwirtschaft, der gentechnikfreien Züchtung und der Lebensmittelerzeugung. Es würde aber auch zu sehr vielen Kontaminationen unserer Umwelt kommen, weil durch eine Deregulierung es sein könnte, dass wesentlich mehr Pflanzen als bisher tatsächlich freigesetzt und angebaut werden, sowohl in der Anzahl als auch in den unterschiedlichen Kulturarten. Bisher beschränkt sich das auf 4 Kulturarten, Soja, Mais, Raps und Baumwolle. Es sind aber wesentlich mehr Kulturen vorgesehen, die verändert werden sollen. Und mit dieser Deregulierung von NGT-Pflanzen, die aktuell auf dem Prüfstand steht, sollen sogar Bäume gentechnisch verändert werden und auch Wildpflanzen. Das ist ein sehr weitreichender Eingriff und die Folgen sind unvorhersehbar, gerade auch für das Ökosystem Wald oder aber auch bei Wildpflanzen.
Ja, wenn ich mir die ganzen Punkte nochmal zusammenfasse, eigentlich, die du gerade genannt hast, dann ja, sind so viele Risiken, die du nennst. Da ja, bleibt schon die Frage oder ein großes Fragezeichen, welche Ziele und Chancen werden denn von Seiten der EU-Kommission und Gentechnik-Anwenderinnen in der neuen Gentechnik gesehen? Und wie schätzt du das ein? Sind diese wirklich realistisch und erstrebenswert?
Die EU-Kommission, aber auch die Gentechnikkonzerne und Anwenderinnen sagen gerne, dass mit diesen neuen Gentechnikpflanzen die Nachhaltigkeitsziele der EU erreicht werden soll. Es sollen schnell klimafitte Pflanzen erzeugt werden können und die neuen Gentechnikpflanzen sollen zur Pestizidreduktion führen und sogar das Hungerargument wird wieder aus der Mottenkiste gezogen. Wenn wir aber gucken, was in der Pipeline der Unternehmen ist, dann zeigt sich, dass vor allem neue Gentechnikpflanzen aktuell entwickelt werden, die weiter gegen Herbizide resistent gemacht werden oder aber wo Gentechnikpflanzen so verändert werden, dass sie selber Insektengifte produzieren, wo also Fraßschädlinge von absterben sollen oder aber Pflanzen mit veränderten Inhaltsstoffen. Also genau das, was die alte Gentechnik auch schon konnte und kann. Und wenn man guckt, was dort passiert, wo alte Gentechnikpflanzen angebaut werden, dann haben die Bäuerinnen dort oft bittere Erfahrungen gemacht, denn die Wirksamkeit der Gentechnikpflanzen hat in der Regel sehr schnell nachgelassen und es sind sehr schnell resistente Unkräuter entstanden und resistente Schädlinge oder aber Unkräuter und Schädlinge konnten sich anpassen. Und das hat in der Regel zu einem sehr viel höheren Pestizideinsatz durch die Gentechnik geführt. Solche Gentechnikpflanzen sind also kein Beitrag zum Umweltschutz oder aber zur Nachhaltigkeit. Die weiteren Projekte, die in den Pipelines der Unternehmen sind, sind zum Beispiel Kirschen und Brombeeren ohne Stein oder faserreicher Weizen, statt eben Vollkornprodukte zu essen. Oder sie forschen an nicht bräunenden Äpfeln oder Champignons oder länger haltbarem Salat, wo man womöglich nicht mehr erkennen kann, wie alt diese Produkte tatsächlich sind. Und es wird auch an Tomaten gearbeitet, die eine blutdrucksenkende Wirkung haben und an glutenärmeren Weizen. Solche Pflanzen dienen vielleicht der leichteren Verarbeitung oder aber dem Lifestyle oder haben medizinische Wirkung. Ein Beitrag zur Nachhaltigkeit kann ich nicht erkennen. Und wenn man guckt, was an neuen Gentechniken schon angebaut wird, dann sind das drei neue Gentechnikpflanzen. Zum Beispiel ein neuer Gentechnik-Raps der Firma Cibus, der in den USA angebaut wird. Dieser Gentechnik-Raps ist tatsächlich resistent gegen ein Herbizid. Aktuelle Anbauzahlen werden aber von Cibus, von dem Unternehmen, nicht genannt. Raps gentechnisch zu verändern ist aus züchterischer und landwirtschaftlicher Sicht extrem problematisch, denn Raps ist sehr auskreuzungsfreudig. Insekten lieben Raps, Pollen wird sehr weit getragen und die Samen von Raps überdauern mehr als 20 Jahre im Boden. Bisher wurde Gentechnik Raps nur in Kanada angebaut und dort ist der ökologische Rapsanbau nicht mehr möglich und der Honigexport aus Kanada in die EU ist zusammengebrochen, weil eine Gentechnikfreiheit des Honigs nicht mehr sichergestellt werden konnte. Die zweite Pflanze, die angebaut wird, ist eine neue Gentechnik Soja der Firma Calixt, bei der die Fettsäurezusammensetzung verändert wurde, damit das Ganze besser verdaulich für Tiere ist. Anbauzahlen gibt das Unternehmen nicht bekannt. Allerdings sagt Calixt, also das Unternehmen, das das in Verkehr gebracht hat, dass die Vermarktung des Saatguts sehr schlecht läuft und deshalb hat Calixt die Vermarktung ausgelagert an ein anderes Unternehmen. Es wurde auch berichtet, dass die Erträge sehr viel geringer sind als konventionelle Soja. Anscheinend ist das Ganze also keine Erfolgsgeschichte. Diese beiden Firmen, Cibus und Calixt, sind Anfang des Jahres, haben sich fusioniert und werden unter dem Namen Cibus firmieren. Und Cibus sagt, in der Entwicklung seien weiterhin herbizidresistente Pflanzen. Und die dritte Pflanze, das ist eine blutdrucksenkende Tomate, die wird in Japan angebaut, bisher vor allem in Kleingärten. Anbauzahlen sind auch hier nicht bekannt. Und bei dieser Tomate wurde der sogenannte GABA-Gehalt erhöht. Das soll eben blutdrucksenkende Wirkung haben. In Tomaten hat GABA aber auch noch ganz viele andere Funktionen. Und hochproblematisch ist, dass es eben keine Zulassungsprüfung gab und weder die Auswirkungen auf die Pflanze des veränderten GABA-Gehalts ist geprüft worden, noch die gesundheitlichen Auswirkungen der Erhöhung des GABA-Gehaltes. Trotzdem ist diese Tomate in Japan zum Anbau zugelassen und zum Verzehr freigegeben. Das ist natürlich extrem problematisch. Der andere Punkt, was ich noch nennen will, schnell klimaanpassungsfähige Pflanzen zu erzeugen zu können mit Hilfe der neuen Gentechniken, das würde ich als extrem fraglich bezeichnen und als sehr hypothetisches Industrieversprechen. Denn, das merken wir jedes Jahr, die Folgen der Klimakrise sind extrem. Jedes Jahr ist anders und überhaupt nicht vorhersagbar. Aber auch die Anpassungsreaktionen von Pflanzen sind komplex und je nach Wachstumsphase sehr unterschiedlich. Und es gibt kein Klimagen, was einfach ein- oder ausgeschaltet werden kann, sondern zum Beispiel Trockenstresstoleranz ist eine Kombination von vielen Genen und ein komplexes Zusammenspiel vieler verschiedener Eigenschaften und Regelungsmechanismen. Aktuell wird bei der neuen Gentechnik auf diesem Gebiet Grundlagenforschung betrieben. Das heißt, es wird untersucht, welche Auswirkungen oder welche Einflüsse Stressreaktionen auf einzelne Gene haben. Das ist sehr weit weg von einer Sortenentwicklung. Und sollten jemals durch neue Gentechniken trockenstresstolerante Pflanzen erzeugt werden können, dann ist das sicherlich ein sehr weitgehender Eingriff in die Pflanze mit sehr vielen unterschiedlichen Veränderungen und die Risiken müssten ganz genau geprüft werden. Und außerdem muss ich zeigen, ob eine solch weitgehende Veränderung bei den Pflanzen überhaupt tatsächlich auf dem Acker zu einer trockenstresstoleranten Pflanze führen, also ob das so funktioniert, wie man sich am Labor ausgedacht hat und ob diese Eigenschaft überhaupt unter den Umweltbedingungen stabil ist. Also ich würde sagen, klimafitte Pflanzen durch neue Gentechniken zu erzeugen, das ist noch ein weiter Weg, wenn es überhaupt möglich ist. Und hier gibt es ganz andere konventionelle und ökologische Lösungen und darauf sollten wir setzen.
Genau, es gibt ja auch viele andere Alternativen, zum Beispiel mehr auf Agrarökologie zu setzen. Und was ich auf jeden Fall nochmal nachfragen wollte, ist, dass Gentechnik ja auch immer mit Patenten einhergeht. Wie bewertest du das denn auch nochmal unter dem Gesichtspunkt von auch wieder aktuell steigenden Hungerzahlen und auch den Krisen, die wir haben, Klimawandel und Verlust von biologischer Vielfalt?
Vielleicht noch kurz zum Hungerargument, wo du das so ansprichst, weil ja tatsächlich auch bei den neuen Gentechniken erneut behauptet wird, dass neue Gentechniken eine Lösung zur Hungerbekämpfung seien. Aber gerade durch die Erfahrung der aktuellen Krisen sollten wir, glaube ich, endlich lernen, dass Hunger ein Verteilungs- und Armutsproblem ist, wo natürlich jetzt Klimakrisen und Kriege hinzukommen. Und die Hungerbekämpfung, das sagen auch die Expertinnen, muss strukturell angegangen werden. Die Menschen vor Ort brauchen freien Zugang zu Land, zu sauberem Wasser, zu Bildung, zu landwirtschaftlichem Know-how, aber auch zu Saatgut, was regional anpassungsfähig ist, was nachbaubar ist, ohne Gentechnik und ohne Patente. Zu den Patenten. Genau, man muss sagen, dass diese Technik in jedem Fall patentiert ist und die großen Saatgutkonzerne haben sich frühzeitig Kooperationsverträge mit den Erfinderinnen der Verfahren abgeschlossen, um deren patentierte Verfahren, zum Beispiel CRISPR, überhaupt nutzen zu können. Eine Schlüsselposition dort hat Corteva, das ist die Agrarsparte von Dow DuPont. Denn diesem Konzern ist es gelungen, sich über 50 Grundlagenpatente verschiedener Institutionen zu sichern und in einem Patentepool zu vereinen. Und Corteva sagt selber, wer mit CRISPR-Cas9, also einer bestimmten Anwendung von CRISPR-Cas, arbeiten will, in der Pflanzenzucht, der kommt an dem Patentpool von Corteva nicht vorbei. Man muss dazu Verträge abschließen mit Corteva, man muss Lizenzen zahlen, wenn man diese Technik nutzen will. Man hat aber auch Berichtspflicht gegenüber Corteva und Schweigepflicht, was in diesen Verträgen steht. Das ist vor allem gut für Corteva, weil die dann ganz genau abcheckern können, wo dieses CRISPR-Cas überall eingesetzt wird und verschafft dem Konzern natürlich einen sehr guten Überblick. Dass diese Techniken frei zugänglich wären, die neuen Gentechnikverfahren, das ist schon heute, knapp 10 Jahre nach Entdeckung von CRISPR-Cas, also nicht mehr der Fall. Und neben Patenten auf die Techniken werden auch immer mehr Patente auf die Anwendung der Techniken bei Pflanzen angemeldet. Und schon jetzt zeichnet sich eine neue Patentierungswelle durch die neuen Gentechniken ab. Recherchen von dem Bündnis Keine Patente auf Saatgut zeigen, dass auch hier insbesondere die großen Konzerne dominieren, vorneweg Corteva, aber auch Bayer, die ja Monsanto aufgekauft haben, gefolgt von der KWS, BASF und Syngenta. Aber auch Start-ups melden immer mehr Patente an. Patente aber verhindern den Zugang zu genetischen Ressourcen, also Pflanzenmaterial. Das ist die Grundlage jeglicher weiteren Züchtung. Und gerade hinsichtlich der Herausforderungen wie Klimakrise oder Hunger ist dieser freie Zugang zu den genetischen Ressourcen natürlich wichtiger denn je. Und selbst die KWS, das ist die Nummer 6 am Saatgutmarkt, also das 6. größte Saatgutunternehmen, die sprechen mittlerweile von einem Patente-Dschungel, der zu hohen Rechtsunsicherheiten führe. Vor allem für kleine und mittlere Unternehmen ist das ein sehr großes Problem. Und einige mittelständische Unternehmen sagen ganz offen, dass sie in bestimmten Bereichen eben nicht mehr züchten, weil alles durchpatentiert ist. Das Risiko, von Patenten berührt zu sein, ist enorm hoch und Patentstreitigkeiten sind teuer. Und durch eine mögliche Deregulierung dieser neuen Gentechnikpflanzen würde es auch zu vermehrten Patenten kommen und alleine deshalb ist dieser Verordnungsentwurf zu stoppen.
Da möchte ich auch gerne mit dir jetzt nochmal auf die weiteren politischen Schritte schauen. Und zuerst nochmal meine Frage, wie wird denn dieser EU-Gesetzesvorschlag aktuell innerhalb der Bundesregierung diskutiert?
Wie man sich vorstellen kann, sehr kontrovers. Die FDP und das Bundesforschungsministerium, das sind klare Befürworter der neuen Gentechnikverfahren und auch einer kompletten Deregulierung. Die stimmen also für diesen Vorschlag. Anders ist es bei den Grünen und SPD geführten Ministerien, die eine Kennzeichnungspflicht und Wahlfreiheit erhalten wollen, die Koexistenz sichern wollen, die aber auch diese Patentproblematik auf dem Schirm haben und die gegen diesen Verordnungsentwurf stimmen. Deshalb gibt es einen Patt in der Bundesregierung und deshalb hat auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir beim Agrarministerrat gestern mit Enthaltung gestimmt.
Also geht es jetzt dann auch nochmal auf der EU-Ebene weiter. Die ABL und Agrarkoordination fordern ja in einem Positionspapier, an dem sich insgesamt auch 139 Verbände und Organisationen aus der Zivilgesellschaft dass die Bundesregierung und auch das Europäische Parlament den Vorschlag der EU-Kommission ablehnt. Also das ist die Forderung. Wie optimistisch bist du, dass die neue Verordnung tatsächlich noch verhindert werden kann?
Also gestern ist der Versuch der spanischen Ratspräsidentschaft gescheitert, diesen Verordnungsentwurf schnell durchzuwinken. Und der Agrarministerrat hat diesem Vorhaben eine klare Absage erteilt. Das ist ein erster wichtiger Etappensieg für die gentechnikfreie bäuerliche Landwirtschaft und Lebensmittelerzeugung. Das ist schon mal sehr gut und macht Hoffnung. Natürlich wird es weiter Druck geben seitens der Gentechnikindustrie oder aber Politiker, die für diesen Vorschlag geben. Spanien hat angekündigt, dass sie versuchen werden, noch bis Ende Dezember einen Kompromissvorschlag zu erwirken. Da müssen wir also sehr wachsam sein, was hinter den Kulissen passiert. Und parallel arbeitet ja das Europaparlament an einer Positionierung. Auch gestern gab es dazu eine Sitzung im Agrarausschuss. Am 11. Januar ist der Umweltausschuss dran. Und dann soll das Europaparlament darüber abstimmen, ob sie eine Positionierung zu diesem Vorschlag haben. Wenn es eine Positionierung gibt im Europaparlament und im Ministerrat, dann wird darüber verhandelt und letztendlich muss geschafft werden, dass es einen gemeinsamen Vorschlag gibt, wie dieser Gesetzesvorschlag aussehen kann. Und danach gibt es auch nochmal eine Abstimmung, ob das Europaparlament und der Ministerrat diesem Gesetzesvorschlag dann tatsächlich in seiner Gänze zustimmt. Die meisten Gesetzesvorschläge, das muss man sagen, gehen durch. Das kann durchaus lange dauern. Bei Opt-out hat das zum Beispiel 9 Jahre gedauert. Es gibt aber auch Gesetzesvorhaben, die tatsächlich gestoppt werden. Zum Beispiel bei der letzten Saatgutverordnung war das der Fall, weil es erheblichen Widerstand in der Zivilgesellschaft gab. Und wir werden sehen, ob es zu einer Einigung kommt, hinter den Kulissen, ganz, ganz schnell, oder aber ob Parlament und Ministerrat die Offenheit haben, das Ganze auch in der breiten Bevölkerung zu diskutieren. Ich glaube, dass das extrem wichtig ist, weil es hier um eine grundlegende Entscheidung geht, wie in Zukunft Saatgut erzeugt wird und wie in Zukunft unsere Lebensmittel erzeugt werden. Ich glaube, es ist wichtig, die Bevölkerung mitzunehmen. Wir brauchen dafür Zeit. Und zum Beispiel solche Podcasts oder aber auch die Entscheidung gestern, das ist für mich ein Hoffnungsschimmer, dass hier alle eingebunden werden.
Du hast ja auch in diesem Jahr den Ursula-Hudson-Preis für deinen jahrelangen Einsatz für eine gentechnikfreie Landwirtschaft erhalten. Wenn du auf die vielen Jahre zurückblickst, in der du schon zum Thema Gentechnik arbeitest, was motiviert dich, die Arbeit fortzusetzen und siehst du vielleicht auch Veränderungen in der aktuellen Diskussion um gentechnisch veränderte Pflanzen im Vergleich zu früher?
Das ist tatsächlich eine große Ehre, den Ursula-Hudson-Preis zu bekommen, weil dieses Thema, der Kampf für eine gentechnikfreie Lebensmittelerzeugung, sicherlich sehr im Sinne von Ursula Hudson gewesen wäre, die, denke ich, in dieser Debatte auch fehlt, weil sie eine wichtige Verbraucherstimme war mit Slow Food. Was mich motiviert ist, dass wir es schon einmal geschafft haben, den Kampf für die Gentechnikfreiheit trotz großer Konzerne, trotz Milliarden von Kommunikationsinvestitionen und obwohl viele schon gedacht haben, das geht einfach durch, trotzdem haben wir den Kampf für die Gentechnikfreiheit Europas gewonnen. Und auch jetzt regen sich viele Bäuerinnen und Bauern, die sagen, das wollen wir nicht. Wir wollen die Gentechnikfreiheit unserer Produkte sichern. Und auch mehr und mehr Verbraucherinnen bekommen mit, was hier hinter diesen Kulissen läuft. Unterschreiben zum Beispiel die aktuelle Petition gegen die Deregulierung der neuen Gentechnikverfahren. Fast 60.000 Menschen haben schon unterschrieben. Das alles macht mir Hoffnung, dass wir wieder eine Öffentlichkeit schaffen können für dieses Thema und dass wir auch eine komplette Deregulierung verhindern können.
Vielen Dank, Anne-Marie Fonning. Ich habe auch noch mal richtig viele Aspekte von dir gehört. Es ist wirklich sehr viel, was da zusammenkommt, was zu bedenken ist. Ich würde gern von dir nochmal zum Schluss, in einem Satz, wenn du es schaffst, es ist immer gar nicht so einfach, nochmal hören, wie ist denn deine Vision für eine ernährungs- und klimagerechte Zukunft?
Die Vision ist Vielfalt, Saatgutvielfalt, Vielfalt in den Sorten und vielfältige Höfe, vielfältige Anbausysteme, resiliente Anbausysteme. Ich glaube, dass wir nur so eine Chance haben, in der Klimakrise zu bestehen. Und was wir natürlich alle machen müssen, ist, dass wir tatsächlich die Klimakrise, also die Ursachen der Klimakrise, tatsächlich endlich und massiv bekämpfen.
Cool. Ein guter Schlusssatz. Vielen Dank, Annemarie Volling. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch heute mit dir.
Ich danke auch.
Jetzt seid ihr gefragt, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr auch meint, dass auch neue Gentechnik auf dem Acker und dem Teller in Zukunft reguliert werden muss, inklusive Risikoprüfung und Kennzeichnung, dann könnt ihr jetzt aktiv werden und die Petition unterzeichnen, Kennzeichnung und Regulierung aller Gentechnikpflanzen erhalten, die auf unserer Internetseite unter www.agrarkoordination.de zu finden ist. Bleibt also informiert und diskutiert zum Thema Gentechnik, damit wir auch in Zukunft noch gentechnikfreie Landwirtschaft und Wahlfreiheit darüber haben, was auf unsere Teller kommt. Unterstützt gerne auch unsere Arbeit bei der Agrarkoordination durch eine Mitgliedschaft oder Spende. In unseren Shownotes findet ihr weitere Informationen rund um den Gesetzesvorschlag zur Deregulierung neuer Gentechnikpflanzen. Wenn ihr Kommentare und Anregungen zum Podcast habt, schickt diese an podcast@agrarkoordination.de. Und in diesem Sinne freue ich mich bereits auf die nächste Folge. Schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt, ist was.